mittlerweile muss man ja schon traditionelle Einstiege wählen, weil mittlerweile ist ja auch Podcast aufnehmen oder Podcast anhören ist ja ein Traditionsgeschäft mittlerweile. Es gibt es ja ein paar Jahre, es ist nicht mehr die heiße Sache, die jetzt gerade neu erfunden wurde, sondern es gibt gewisse Standards, die erwartet werden und da ist es jetzt mittlerweile wie bei Fernsehshows eigentlich. Die Leute wollen überrascht werden, aber auch nicht zu doll.
Ja.
Sie wollen auch, dass das immer gleich ist, aber anders.
Aha.
Ne? Es gibt auch so Leute, die haben Frauen oder so, die haben lange Haare, die gehen zum Friseur und sagen, ganz bisschen abschneiden, aber es muss komplett anders aussehen. Und dieses Problem hat man immer in allen Formaten, die eine gewisse Erwartbarkeit ausstrahlen sollen, aber auch überraschend und frisch daherkommen. Und so ist es jetzt. Und deswegen sage ich, man muss gewisse Traditionen einhalten. Und beim Podcast-Einstieg, wenn man also einsteigt in den Podcast, dann ist es wichtig, gerade in unserem Metier, in unserer Subrubrik hier von Podcasts, dass man erstmal erzählt, wie war die Viertelstunde, bevor es angefangen hat.
Darf ich jetzt?
Ne, das ist aber, das ist aber immer so.
Bevor du das erzählst, Schmidt, du hast einerseits recht, Klaas, und auf der anderen Seite wird die Konkurrenz immer größer. Es ist ein hart umkämpftes Geschäft. Ich habe jetzt heute erst die Meldung gelesen, dass es ist ja klar, also AI, also die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, die wird uns alle überrollen und uns alle unnütz machen, ne? Weil wir sind furzende, vegetierende Wesen und die Computer können halt alles besser und es riecht besser. Und jetzt ist es so, es ist erstmals gelungen, einen AI-Podcast herauszubringen, zu publizieren. Und zwar so, dass Menschen miteinander reden, die nie zusammen in einem Raum waren. In dem Fall Joe Rogan, der Steve Jobs interviewt. Und AI hat es möglich gemacht, dass aus alten Steve Jobs Interviews Sätze gefriemelt wurden und Ansichten von ihm und das Ganze zusammengefriemelt zu einem neuen Podcast, den es aber so als Aufnahmesituation nie gegeben hat.
Aber ist es denn so, und das wäre jetzt das Interessante oder vielleicht auch Neue daran, dass es ein dynamisches Gespräch ist, wo ich also sagen möchte, dass die eine AI, das ist natürlich nur eine, ne? Aber die eine Stimme jetzt gar nicht weiß, was jetzt die andere fragt. Also wenn jetzt Joe Rogan fragt, dass dann mit einer künstlichen Intelligenz passgenau die richtige Antwort aus den zur Verfügung stehenden Haltungen herausgesucht wird. Weil dann ist es ja interessant, wenn man jetzt einfach ein Gespräch zusammenschneidet. Ja gut, das kann man ja machen.
Also Klaas, das ist hier ein Podcast, deswegen bin ich auf so spezifische Fragen nicht
vorbereitet. Ja, aber wenn es jetzt einfach darum geht, aus alten Interviews neue Gespräche zusammenzuschneiden, ist das ja keine AI, ist das einfach eine wahnsinnige Arbeit, aber kann man auch in 1980 machen.
So habe ich es wirklich nicht verstanden, sondern es ist so, dass Fragen generiert wurden, typische Joe Rogan-Fragen, die aber passend sind auf einen Gast wie Steve Jobs und schon die Antworten auch aus dem, was man über Steve Jobs weiß und über seine Ansichten sich durch künstliche Intelligenz generiert haben. Beides. Also es ist ein echter Podcast entstanden, der nicht nur, wie du es meinst, zusammengeschnitten ist aus alten Joe
Rogan-Fragen. Nein, aber dann ist ja interessant. Stell dir vor, um es plastisch zu machen, du hast zwei Computer und der eine wird dieses ganze Leben lang gefüttert mit Steve Jobs und mit Ansichten und mit Verhaltensweisen, mit einer typischen Art zu antworten, mit gewissen Reaktionen auf gewisse Aktionen. Und dann gibt es diese überraschende Frage von diesem Joe Rogan-Dings und dann kommt also passenderweise genau die Antwort, die wahrscheinlich wirklich gekommen wäre, genährt aus den Informationen, die man da reingefüttert hat. Und das macht dann aber diese künstliche Intelligenz selber. Wenn das so geht, ist natürlich interessant.
Und jetzt vermisse ich die Panik in euren Augen, weil es ist ja nur noch ein Katzensprung. Es ist in etwa so, ich glaube es war 1997, als Klonschaf Dolly das erste Mal das Licht der Welt erblickte. Da hat man gedacht, es muss nie wieder gefickt werden, weil zukünftig wird geklont. Und jetzt sind wir an dem gleichen Punkt in der Geschichte. Der Podcast ist bald überflüssig, weil man kann zukünftig über künstliche Intelligenz diese Situation, die wir hier erleben, einfach im Computer 01011111110 erstellen und wir müssen gar nicht mehr herkommen. Das heißt also, die Schlussfolgerung ist die, damit wir unseren Podcast-Job nicht loswerden, müssen wir unausrechenbar sein. Wir müssen praktisch für die künstliche Intelligenz nicht hervorsehbar sein. Das heißt, wir müssen ficken und wir müssen Dinge tun, die hier heute gar nicht in einem Computer
also
möglich wären. Arschloch-Hitler.
Wenn ich jetzt eine AI wäre, hätte ich das schon mal geahnt.
Das hättest du geahnt.
Naja, also sowas, dass sowas von dir kommt. Also du hast ja allein das Wort ficken.
Ich hab dich
das
lieb.
Das Wort ficken
ich
hast du.
Ich hab dich lieb.
Das war überraschend. Aber das
Schmidt,
Wort ficken hast du
mit dir
drei Sätze vorher gesagt.
Ja, stimmt.
So, und dann hast du.
Um etwas zu erklären.
Und dann hast du praktisch, um unerwartbar zu sein, es nochmal rausgeschrien. Aber das erinnert mich auch
an. Ich möchte in deiner Nase wohnen. So, das hat keiner erwartet. Ich selber nicht.
Bruce Willis hat doch diese Krankheit, weswegen er nicht mehr Bruce Willis sein kann, ne?
Tourette?
Also,
nee.
Nein, er hat tatsächlich eine Nervenkrankheit, ja, die dafür sorgt, dass er nicht mehr als Schauspieler arbeiten kann und hat deswegen jetzt seine Rente verkündet, hat gesagt, das war's, er kann das nicht mehr machen und er möchte nicht mehr. Und hat jetzt die Rechte an seinem Gesicht verkauft, dass er dann noch weiter in Filmen mitspielen kann. An so eine Firma.
Als Deepfake dann, oder wie?
Ja, nehme ich mal an. Ja, dann gibt es weiterhin auch für unsere Enkel und Urenkel gibt es noch tolle Filme, wo Bruce Willis im Unterhemd mit einer Knarre in der Hand die Fifth Avenue runterläuft. Die wird es auch weitergeben.
Ist ja herrlich. Also man nennt doch auch Schauspieler so ein bisschen verächtlich Gesichtsverleiher. Und das hat er wohl schon in die Tat umgesetzt.
Verkäufer.
Gesichtsverkäufer.
Ja, jetzt verkauft, ja.
Das gibt's ja nicht.
Nicht nur verliehen.
Ja gut, Schmidi, aber du wolltest jetzt nochmal berichten, wie der Zustand im Büro ist. Hier haben sie ja Skandale abgespielt, kurz vor der Aufnahme.
Ich habe es fast schon wieder vergessen, vor dieser Aufregung. Also wir wollten ganz Möfte hier reinstarten und was passiert? Wir haben auf einmal die Zukunft gezeigt.
Wir haben Jobangst.
Aber ich hatte Jobangst. Die hatte ich bis ihr dazu gekommen seid, dass die Antworten und die zu den Fragen passen. Ja. Und wenn das die AI macht, dass die Fragen und Antworten matchen, brauchen wir keine Angst haben.
Warum?
Weil das nicht unser Modell ist. Bei uns redet jeder irgendwas. So, da kommt
jeder redet seinen Scheiß. Ne?
Ja. Wir brauchen das menschliche Versagen. Das ist in diesem Podcast wird noch groß geschrieben. Ne?
Ja, stimmt. Das ist eigentlich hinter Perfektion kommt dann wieder das Absichtliche gegen den Takt tanzen. Das ist gar nicht so.
Das ist unser
einfach.
Da Vinci Code.
Nee, wenn man. Praktisch. Das ist ja.
Ja, das kann sich entschlüsseln.
Wie oft ich hier schon Stories erzählt habe, danach gab es als Antwort eine komplett neue Story.
Ja.
Leute träumen sich weg, gehen Kaffee holen. Es ist alles wirklich, also da rechnet keine AI mit.
Okay.
Ne?
Also das ist, könnte auch die Laudatio sein, falls wir mal das goldene Klopapier gewinnen oder so.
Ja, aber
jetzt bin ich völlig demoralisiert. Das hast du uns mies gemacht, ich habe Jobangst.
Nee, demoralisiert war ja eigentlich Klaas. Deswegen wundere ich mich, dass du dich nochmal so hochgepetert hast, so mit Beginn des Openers.
Ja, ich war ein bisschen geschockt.
Ja.
Ich habe, wir sind hier in das Büro reingekommen und in meinem Büro und ich habe irgendwie mich, glaube ich, missverständlich ausgedrückt beim letzten Mal. Hier stehen nämlich überall standen so Bilder am Boden.
In deinem neuen Büro.
Ja,
du bist gerade eingezogen.
Ja, genau, gerade eingezogen. Und dann hatte ich so ein paar Bilder. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich alle aufhängen will. Sind eigentlich viel zu viele. Reicht ja auch eigentlich, wenn man nur so ein paar aufhängt. Und dann standen die da so überall. Und habe ich mal so ein bisschen rumvermutet. Hier könnte man, da könnte man, da könnte man. Und dann war unser Hausmeister war auch hier im Raum. Und dann bin ich gegangen. Und dann hat er das wohl so verstanden, als ob er einfach alle aufhängt. Mhm. Alle, überall. Also mit Dübeln und Schrauben. Jetzt bin ich hierher gekommen und die hängen also überall.
Jetzt können Intellektuelle denken, dass es eine Frankfurter Hängung ist, aber die Antwort ist nein. Es ist eine willkürliche irische Hängung. Ist nicht unser Hausmeister aus Irland?
Richtig. Ja, er kann nichts dafür. Es war offenbar ein Missverständnis, aber er hat das jetzt ja so ein bisschen Kunst am Bau, ne?
So, und du hast direkt Depression gekriegt, weil du natürlich, wie jeder vernünftige Mensch, der gerade umgezogen ist, da nimmt man sich viel vor.
Ja.
Da hat man vorher aussortiert, da hat man weggeschmissen. Da will man alles, was man vorher verkackt hat, nochmal neu starten.
Ja.
Alles besser machen.
Ja.
Und du gehst kurz aus dem Haus, kommst zurück und hier sieht es aus wie
im Schweizer Käse.
Restaurant.
Wie scheiße, also wie im alten Büro.
Ja, es sieht wirklich richtig scheiße aus. Das Schlechteste aus dem alten Büro hast du hier nochmal an die Wand getackert.
Man kann richtig sehen, während du das sagst, Schmidti, dass es so richtig den Kern trifft, weil Klaas Mine sich
ich möchte sogar sagen,
versteinert.
Es ist auf dem ganzen Gelände das hässlichste Büro geworden.
Nein, das stimmt nicht.
Also, dass du natürlich
das
zu bizarrer Übertreibung neigst, das ist uns ja allen klar. Das weiß ja auch jeder.
Ich habe nur ein Foto von deiner versteinerten Mine gemacht, Klaas. Lass dich nicht aufhalten.
Aber klar, wenn ich mich nicht sofort mit Händen und Füßen wehre, dann ist ein Gramm Wahrheit in dem, was du da von dir gibst. Aber jeder weiß natürlich, dass Thomas zum Drama neigt.
Naja, vielleicht ist auch einfach die Zeit vorbei, wo man sich neu erfinden kann. Das war mal in der Jugend. Mittlerweile, du kommst halt jetzt in das neue Büro und es sieht konsequenterweise genau aus wie das alte.
Ja, weil der Fehler ist nämlich in dir.
Ja.
Und selbst im nächsten Büro ist auch wieder scheiße, weil du bist das Problem. In deiner Seele ist nämlich alles schwarz und verrottet und faulig und stinkend.
Okay, guten Morgen.
Das ist ein Werbespot für Psychotherapie.
Du merkst, ich strecke nicht mal die Arme, ich nehme nicht mal die Deckung nach oben.
Das macht gar keinen Spaß.
Weil ich habe gar keine Lust auf diese.
Ich will dich gar nicht provozieren.
Da hast du aber schon probiert.
Nee, gar nicht.
Also, wenn du das nicht wolltest, dann
bist du einfach nur ein Schwein.
Ich bin hier Chronist.
Und es macht mir heute richtig Spaß, das zu hören. Ich fühle mich gerade wie Front Row Seat to History. Ich höre das mir einfach an und muss lachen. Das ist ein richtig schöner Spaß.
Also ich bin nicht, also gar nicht in der Lage heute, mich jetzt, also ich will mich gar nicht
warum
gegen
denn
irgendwas,
eigentlich
weiß ich
nicht?
Auch nicht. Irgendwie habe ich keinen Bock auf so einen.
Wo wärst du denn heute, wenn du zu Joko gesagt hättest vor 15 Jahren, bei deine Anfeindung und Pranks, da rege ich mich mal nur gar nicht auf. Wo wärst du da heute?
Ja, ich weiß
Joko,
ja nicht.
Hier, guck mal, ich habe mir was angezündet. Ja, ist mir doch egal. Da säßen wir alle nicht im schönen neuen Büro.
Das
dann könnte
wohl
das nicht mal hässlich sein. Das schön
dann hätte ich nicht mehr die Gelegenheit gehabt, hier alles kaputt zu machen. Ja, das stimmt. Das ist richtig.
So musst du das sehen.
Ja. Und was ist dein Problem heute, Thomas? Was ist? Du sagst jetzt, du hast kein Problem, dir geht's super und
genau.
Bla bla bla. Ne?
Aber
du hast irgendwas, stört dich oder so? Oder
ja, weil
stört
er
dich
krank
nichts?
Ist.
Mich nervt dich einer?
Mich
krank.
Nervt, ich hatte die Freck. Das habe ich doch schon die zweite Woche hintereinander. Das gibt's doch nicht. Seit wann ist man denn, 14 Tage hat man Erkältung? Was soll das?
Ja, nur Arschlöcher haben das.
Ja. Gebe ich dir recht.
Aber hör mal, Thomas, warum... Also warum lässt du manchmal deine Laune an anderen ab, wo die nichts dafür können?
Machst du das nicht?
Ich probiere das nicht zu machen. Manchmal mache ich's. Manchmal probiere ich's.
Wir machen das alle.
Ich glaube, man kriegt das, nur wenn man das mitkriegt, ist es ja schiefgelaufen.
Nee, also, ich glaube, wir sind alle voll die Profis darin, das an anderen auszulassen.
Nee,
doch, weil wir sind auch so sensibel. Zum Beispiel, du kommst ins Büro am Dienstagmorgen manchmal, ne, wenn wir in Adlershof beim Studio sind.
Ja.
Und dann siehst du nach einer 0,5 Sekunden schon, dass ich richtig schlechte Laune habe.
Ja, aber dann hast du es ja nicht an mir
ausgelassen. Dann quäle ich noch einmal so mich so raus und so tue so, als ob es nicht so ist. Und dann hast du es aber schon erkannt.
Ja, aber das ist was anderes.
Weil du sensibel bist.
Naja, klar, aber es ist ja ein Unterschied, weil ich glaube, man kriegt es ja nur mit, wenn es praktisch nicht geklappt hat, dass man es nicht auslässt an anderen. Das ist ja der Unterschied. Wenn du jemanden praktisch mit hineinziehst oder den unfair behandelst, weil du selber irgendwie keinen Bock hast, so, dann ist es ja schon schiefgelaufen. Wenn ich sehe, dass du da in dein iPad da reingrummelst.
Nee, ich bin schon
aber
besser.
Ist das morgens so, dann...
Klaas, jetzt mal seriös. Ne?
Mhm.
Ich will, es ist keine Provokation im Raum, ist nicht mal hier auf dem Gang. Draußen.
Nee, war auch
so,
noch gar nicht
ist überhaupt
heute.
Keine Provokation, nein. Die ist nicht mal hier im Gebäude.
Natürlich so. Nicht, wenn man das sagt, ist nein, das so.
Aber ja. Du bist der Meister im...
Der Meister gleich. Der Meister. nicht einer, der das mal macht. Der Meister. Der König von allen, die das machen. Der Kaiser.
Also wirklich, man weiß doch innerhalb von einer Sekunde, du kommst rein, dann weiß man, der Tag, der wird schwierig. Weil du der lila Launebär pur bist, so. Also das ist doch voll, wirklich.
Hm, ja, gut. Dann ist das so.
Ich bin richtig, also, oh Gott.
Ja, dann ist das so. Ja, dann.
Mein Schmitti ist krank, der hat Erkältung. Also wie sich das anfühlt, wissen wir halt nächste Woche, weil wir werden uns heute auf jeden Fall anstecken, weil wir sitzen ja hier sehr in einem Raum ohne Lüftung. Und deswegen ist Schmitti halt genervt.
Ich bin gar nicht genervt, bin ganz easy, bin ganz cool, alles gut.
Wollt ihr mal meine neue Rubrik hören?
Mhm. Sagt ihm mal.
Die ist noch nicht produziert, weil das hätte ich vorher sagen müssen. Aber ich möchte so immer ganz unregelmäßig, wenn ich jetzt sage jede Woche und so, ist es ja schon gelogen, weil das schaffen wir ja gar nicht, also so konzentriert sind wir nicht. Aber ich möchte jetzt immer wieder die Rubrik machen, Jakobs Haushaltstipps. Weil das so gut angekommen ist, als ich neulich erzählt habe, was ich eigentlich bei TikTok für Haushaltstipps nur gesehen habe. Und dann habe ich die erwähnt, habe ich ganz viele Leute haben mir geschrieben, die jetzt auch Spülmittel auf die Klobürste machen. Und nach jedem Kotgang riecht es ja jetzt ganz frisch nach Bergfrühling. Und das ist natürlich ein toller Tipp. Und ich bin weiterhin in dieser Welt der Tipps unterwegs und habe heute einen neuen Tipp. Ich würde mir wünschen, Klaas, dass du da einen schönen Jingle für bastelst.
Ich?
Ja, weil ich finde, du machst immer so schöne.
Na gut.
Das muss man so ergänzt werden, so im Dreisatz. So,
warte
ne?
mal,
so
ich habe hier, vielleicht hört ihr das, ich habe hier so eine Kiste, die mache ich jetzt mal auf. So, und hier sind hier so allerlei so Jingle-Sachen drin. Zum Beispiel, wenn ich hier drauf drücke, macht das Geräusch. Wenn ich da hier drauf drücke, macht das so ein Geräusch. Guck mal, hier macht das so. Das
unerwartet.
Ist, das ist ganz cool, oder?
Ja, das ist gut. Ja.
Guck mal, wenn ich die zwei zusammen mache, dann klingt das schon fast wie ein Jingle, weil pass auf. So, und jetzt. Mache ich das alles drei zusammen und du sagst dann in deiner Stimme praktisch den Namen der Rubrik und
nee, ich möchte aber, du sollst das einsprechen mit dieser gepitchten, mit diesem Pitch-Effekt.
Okay. So, pass auf, ich nehme jetzt meine ganzen Sachen hier. 3, 2, 1.
Ja, kommen Sie mal rein. Hier gibt es nämlich Haushaltstipp von Jakob.
Hat mir gefallen. Vielen Dank. Ne, weil wir sind nämlich noch real. Bei uns ist das nicht direkt ein NFT, sondern wir verfeuern das einfach hier für lau an eure Schweineohren.
So, weil ich muss meine Jingle-Kiste wieder wegnehmen. Ich muss sie zumachen. So. Und jetzt so.
Also jetzt hier kommt mein Haushaltstipp. So. Ich möchte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Schmitti, lieber Klaas, dazu bitten und aufrufen, niemals nie Stinkwanzen einzusaugen. Richtig gehört. Es ist Stinkwanzen-Saison. Jetzt suchen die Stinkwanzen, wenn es draußen kälter wird, suchen sie die Zuflucht im warmen Haus.
Wie redest du über Pori?
Liebe Grüße.
Was sind Stinkwanzen?
Die Stinkwanzen, das sind so etwa Zeigefingernagelgroße Käferchen, die so eine komische, die verjüngen sich nach hinten zum Arsch, also die haben einen ganz kleinen Arsch.
verjüngen sich nach hinten zum Arsch, so wie Madonna.
Ja, aber na, es ist ja, heute ist ja eher ein größerer Arsch zum Beispiel in. Und die haben also ganz schmalen Arsch, werden vorne breite Schultern, schmaler Arsch, ist im Grunde, kann man sie beschreiben. Und sie sind grün.
Wie Julian.
Ja, ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Ah ja, okay, genau.
Und nicht wie Julian sind sie grün. Es gibt braune, die stinken nicht, aber die grünen, die stinken. Und was man nicht machen darf, wäre so der erste Impuls, die flott mal so wegsaugen. Ne? Dann hast du die in der Ecke sitzen, sag, was stinkt hier so, zack, einmal weggesaugt, erledigt. Aber dann entfalten sie ihre volle Verstinkung. Und dann hast du einen richtigen Gestank in der Bude. Aus dem Staubsauger, überall stinkt da die Stinkwanze raus. Das nicht tun. Sondern die Stinkwanze wirklich wie herkömmliche Insekten im Glas fangen und dann nach draußen befördern.
Aber ich habe noch nie von einer Stinkwanze gehört oder gerochen.
Auch nie gesehen.
Was?
In eurer Familie waren viel Stinkwanzen schon.
Ja, bist du Stinkwanzen-Family?
Warst du so einer, der zu Hause schon auch Stinkwanzenprobleme hatte, wo also dann klar war, was zu tun ist?
So sehen sie aus. Du hast sie gesehen habt.
Noch nie gesehen.
Nie gesehen. Ja. Zeig mal. Doch, klar. Hier.
Ist ja ganz niedlich, wie die da auf deiner Schulter sitzen.
Sag mal. Also, deswegen dieser Haushaltstipp für diese Woche. Achtung, Stinkwanzen. Und wichtig noch, weil das ist auch wie in so Artikeln, Stinkwanzen sind nicht gefährlich. Aber wichtig zu wissen. Die hauen nicht oder so, kneifen nicht. Ganz einfach. Aber sie auf gut zureden reagieren sie auch nicht. Also das kannst du auch vergessen. Du musst schon mit einem Glas und einer Postkarte rein.
Und warum können die stinken? Das ist doch, hat doch irgendeinen evolutionären Grund. Also die stinken dann ihre Feinde weg oder was?
Stinken die Feinde weg, ja.
Ja, ist das so?
Ja, denke ich mir so.
Das ist aber auch ein Ding, ne? Da bist du irgendwie, jedes Lebewesen auf Gottes Erde wird ja mit irgendwas beschenkt. Ne? Der eine hat Stacheln, der nächste ist giftig. Einer kann schnell rennen, einer ist, weiß ich nicht, stark oder so. Und dann sagt der liebe Gott, ja, und du stinkst. Und das ist nicht nur ein Nachteil für dich, sondern da sollst du dich auch noch drüber freuen.
Ja, weil das deine einzige Überlebensstrategie ist.
Weil nämlich kein Mensch und kein anderes Tier mit dir zu tun haben will, auch keine Feinde, ne? Ja. Das ist der kleine Vorteil, aber halt auch sonst niemand. Du wirst nur andere Stinkwanzen kennenlernen, weil die haben es nicht so mit der feinen Nase.
Ich habe noch einen Haushaltstipp, kann ich noch einen ergänzen?
Gerne, ja.
Ja?
Ja.
Aber das muss in meiner Rubrik sein, also du praktisch, du steuerst
in deiner
den
Rubrik.
Bike.
Ja.
Will das jetzt nicht an dich abgeben.
Ja,
unbedingt
dafür. Aber es ist ein Wort der Warnung an alle, die auf die Idee kommen, mal spontan mit den Kollegen von ProSieben, in dem Fall Hannes Hiller, hier so ein bisschen im Büro rumzulaufen und dann irgendwann spazieren zu gehen und an der eigenen Wohnung vorbeizukommen und dann sagen, na Mensch, willst du doch einen Kaffee, dann komm doch mal rein. Und in dem Moment, wo man die Tür aufmacht, fallen einem folgende Sachen ein.
Hast du dir auch eine Stinkwanze eingefangen, ne?
Also, die Katzen waren den ganzen Tag allein, haben ins Katzenklo gedonnert. Es riecht also so ein bisschen nach RTL 2. Dann haben wir, dadurch, dass ich erkältet bin, ne, ich baue mir dann immer so Höhlen aus.
So ein Michael Jackson-Bett.
Ja,
dieses wirklich. Foto mit diesen ganzen Taschentüchern daneben.
Exakt das. Und es liegen überall, also hier Vic Medi-Night, hier Nasentropfen, hier dies und das. Es lag alles so um das Bett herum. Man konnte kaum in den Raum kommen, ne?
Ja.
Und dazu halt dieser leichte Mief und Muff und alles ist zugestellt.
Zu Hause im Glück.
So wie ihr immer erzählt habt, wie es bei mir aussieht, so sah es bei mir aus.
Ja. All die Lego.
Und das ist mir wirklich in dem Moment, wo ich den Schlüssel umgedreht habe, ist mir das eingefallen und ich habe mich zu Tode geschämt. Da habe ich die ganze Zeit, oh Mensch, es ist aber jetzt gar nicht hier aufgeräumt. Das ist ja, oh, der. Und dann denkt man ja, dass Hannes dann gnädig mit einem ist und sagt so, ja Mensch, also das ist doch klar, also du hast ja viel zu tun, ne? Also du, meine Güte, bist krank, ja Gott, so sieht's halt aus. Er hat gemeint, ja, aber die Gegend ist schön. Ja.
Da hast du da so richtig so ein Jugendlichenzimmer da. So.
Ja, schlimm, ey, wirklich. Ja. Also hat nur noch so ein Tarantino-Poster an der Wand gefehlt, das so halb ja, abgeht.
Che Guevara.
Ja, ja oder Bob I want Marley. To believe. Mit der Untertasse.
Also mein Wort der Weisheit.
Ja, danke schön.
Ja.
Aber das ist interessant, ne? Als Jugendlicher oder als, ja, da denkt man, dass, weil das so ist, dass wenn man erwachsen ist, dass man dann so eine ordentliche Wohnung hat.
Ja.
Ne? Dass man denkt so, jetzt habe ich hier so eine stinkende Räuberhöhle. Ne? Und aber wenn ich ja erwachsen bin, ist das ja automatisch.
In meiner nächsten Wohnung ist
ja automatisch anders, ja. Und dann stellt man fest, nee, man ist genau dieselbe Sau, nur in einer größeren Wohnung und hat jetzt noch die alleinige Verantwortung und keine Mutter, die einen zusammenschreit, dass das alles halbwegs okay ist.
Ja, und weil es ist natürlich
ist scheiße
viel, und es ist natürlich viel tragischer.
Ja, viel tragischer.
Also es ist natürlich so, ich habe auch immer früher auch so gedacht, ja, also als ich so ganz neu umgezogen bin, dachte ich, was für ein Wahnsinn, wie viele Leute jeden Tag mit frischen Sachen auf der Straße mir begegnen.
Ja.
Also so Leute, die alle saubere Klamotten anhaben, neue Socken, alles ist gebügelt und so. Da musste ich erstmal ein paar Jahre richtig reinfinden in diese Branche. Das war für mich nicht einfach.
Ja, aber was denkt man sich dabei, wenn man so eine Unterhose vor der Waschmaschine liegen lässt? Denkt man sich dabei?
Ich hatte das ganz anders. Ich hatte in meiner ersten Wohnung, da habe ich die ehemalige Wohnung von Markus Kafka übernommen.
Ja.
Und das war ein großer Raum einfach nur.
Das war das in Kreuzberg, ne?
Ja, genau. Ja, ja. Ein riesengroßer Raum und das ist natürlich sowieso blöd. Und da hatte ich dann auch, dann habe ich dann irgendwann mal eingesehen, es muss einmal die Woche jemand kommen und mir helfen, ansonsten wird das nichts. Und die war also sehr rabiat mit allem und so und die hat dann auch so geputzt, aber halt auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat sie mir so praktisch geholfen. Und ich lag dann aber auch manchmal noch im Bett, weil die ist mal sehr früh morgens gekommen und dann hat die einfach angefangen. Und ich lag da in der Ecke im Bett und dann habe ich angefangen, da war die schon halb fertig. Dann hat gesagt, guten Morgen. Dann hat gesagt, hallo, guten Morgen. Und dann hatte ich nämlich eine Gästetoilette vorne und ich habe eine Zeit lang, habe ich das so ausgeblendet. Also das ist auch eigentlich, finde ich es auch jetzt bemerkenswert, wie man das so hingekriegt hat über all die Zeit. Da habe ich einfach Klamotten genommen und habe die da so reingeworfen in die Gästetoilette und habe die Tür zugemacht. Und irgendwann waren da so viele Klamotten drin, dass man diese Toilette nicht mehr gesehen hat. Also der Klamottenmeeresspiegel ist über die Toilette gewachsen.
Aber
und dann kommt auch der Moment, wo man sagt, also jetzt müsste ich mir 2 Wochen frei nehmen, um mich da herauszuarbeiten. Also das ist wirklich kurz bevor ein Kamerateam vor der Tür steht und sagt, wir haben da einen gefunden da drin.
Aber das ist genau der neuralgische Punkt, den du auch eben meintest mit dem, dass man dann im neuen Büro alles neu macht und ein neues Leben beginnt und so, ne? Das ist genau, man hat ein ganz kurzes Zeitfenster, wenn man umzieht oder so, bis man die Sachen selber ausblendet. Also man muss in diesen 2 Wochen muss man alles machen, weil danach sieht man die Sachen nicht mehr. Die Kompromisse, die man gemacht hat, die sind dann für einen selber nicht mehr sichtbar.
Es ist garantiert, dass eine Lampe, die man nicht innerhalb der ersten 2 Wochen nach dem Umzug aufgehängt hat, auch 3 Jahre noch die Kabel aus der Decke gucken.
Ja.
Es ist garantiert.
Ja, 100%.
Zum Beispiel neulich habe ich kurz mal wieder was gesehen, was immer da ist, was ich aber ausgeblendet habe. Ich habe so ein Sideboard und da sind so Kästen drin mit so Krempel, so Elektrokrempel, ne? Und dann habe ich mir mal so eingebildet, das wäre so ordentlich da weggeräumt. Auf einmal ging wie so ein Filter weg und dann sehe ich, Gott, sieht das beschissen aus, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat sie so gemacht und gesagt, wunderbar. Also das heißt, man muss diese Sachen, wenn man die einmal sieht, man muss sofort ran.
Ja.
Aber das ist nur das Ideal natürlich.
Das ist eine Betriebsblindheit, die man entwickelt zu Hause.
Ja.
Dann geht das irgendwie nicht mehr.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Bubble, die Sprachlern-App und einer, der, muss man sagen, mittlerweile Heavy-User ist Klaashofer Umlauf.
Ja.
Und du lernst die Sprache Spanisch, richtig?
Ja, ich lerne Spanisch, genau, weil ich fahre nämlich im Sommer, fahre ich auch mal nach Spanien und ich habe mehrere spanischsprachige Urlaube tatsächlich deswegen jetzt mir so vorgenommen, weil ich so denke, ich muss ja auch mal irgendwo hin, wo ein anderer Spanisch spricht.
Und deswegen haben Schmidt und ich uns vorgenommen, dich so ein bisschen abzufragen. Also Spanisch, das muss man vielleicht noch vorweg sagen, ist eine von 14 Sprachen, die man mit Bubble lernen kann. Man kann natürlich auch Englisch lernen, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch, aber du hast dich für Spanisch entschieden.
Genau.
Wir wollen dich jetzt mal abfragen. Wir wissen seit der letzten Woche, dass du dich gut auskennst im Bereich Tiere.
Ja, Tiere.
Was heißt denn der Hund?
El perro.
Schmitty?
Super.
Ja.
Ja, was möchtest du wissen für ein Tier?
Nee, ich war einfach nur begeistert gerade.
Der Vogel.
El parejo.
Ja?
Ja.
Geil.
Klingt auch gut. Und die Katze?
El Gato.
El Gato.
El Gato.
Der Klassiker.
Ja, das sind die. Ja, das sind so.
Na, jetzt noch was Schwieriges.
Was?
Die Maus.
Die Maus. Raton. Tatsächlich.
Ja?
Ja, die Maus heißt Raton.
Kannst du sagen, ich mag die Maus?
Quiero el Raton.
Da sieht man es wieder. Mit Bubble kann man alltagsrelevante Themen und kurze, und das ist der wichtige Punkt, realistische Dialoge.
El oso come el pescado. Der Bär isst den Fisch.
Das alles gelernt mit Bubble. Ihr merkt, man kann das Gelernte direkt im echten Leben anwenden, auf alle möglichen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man einen Bär erblickt in der Weite, der gerade einen Fisch isst. Ne?
Miro el oso.
Also ich bin wirklich begeistert. Da merkt man aber, das sind von 200 Sprachexpertinnen erstellte Inhalte, die eben individuell auf die Erstsprache abzielen. Das bedeutet also, für Deutsche, die in dem Fall Spanisch lernen, so wie Klaas Häufer Umlauf, ist das genau ausgerichtet. Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur 15
oso
Minuten.
Es cansando, der was, Bär ist müde.
Was heißen 15 Minuten, Klaas?
Dici cinco minutos.
So, also dici cinco minutos dauert das
dice
Ganze nur?
Dice e cinco. I heißt und.
Kann
I
man cinco. Im Bus machen, auf dem Klo.
Ich glaube, Klaas muss man resetten.
Auf dem Klo, el baño. El baño.
Ich will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr
Autobus,
selber entscheiden.
Autobus, El Baño, no problemo.
So, Lektionen gibt es über Podcasts, Spiele, bis hin auch zum Online-Gruppenunterricht.
Sí,
und so.
Juegas,
ja, Spiele. Bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv. Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne?
Das kann
so
ich nicht.
Und die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware.
Was heißt
Lernerinnerung,
das auf Spanisch?
KI-gestützte
und
Spracherkennungssoftware.
Und viele weitere hilfreiche Features.
Erkennung, Idioma heißt Sprache. Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich nicht.
Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen, wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu babbeln,
genau,
mit Bubble.
Mit dem Code Baywatch, 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 erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das heißt, also 6 Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr
50%
lernen.
50% Rabatt praktisch.
Das ist wirklich gut und das macht auch Riesenspaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so, und diese kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nicht so, dass man denkt, jetzt muss ich wieder lernen, sondern es macht Spaß und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so, man kommt klar und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, da muss ich sehr nachdenken und es tut mir weh im Kopf. Aber was ich zum Beispiel sehr gut schon kann, ist Sachen verstehen. Also wenn jemand jetzt nicht super schnell Spanisch spricht, dann verstehe ich, worüber der redet.
Der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, das Ganze heißt Bubble Life, ist nicht im Angebot enthalten, aber ich finde, 12 Monate lernen, nur 6 Monate bezahlen, das ist doch ein fantastisches
Angebot. Bis zum 30.06.24 ist das Ganze gültig und die Infos dazu, den Code einlösen, könnt ihr auf bubble.com/baywatch. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende! Mir ist Folgendes aufgefallen, wie sich die Zeiten ändern. Anhand eines kleinen Beispiels. Ist das richtig, grammatikalisch? Von meines kleinen Kindheit.
Aber das ist auch ein guter Opener. Kannst du nochmal einen Bumper machen? Eines kleinen Beispiels.
Ja, genau. Okay, ich muss die Openerkiste wiederholen. Sag das doch vorher. Jetzt habe ich die jetzt hier schon wieder weggepackt. Ich muss die Openerkiste wiederholen.
Im Rinderschmeißer.
So, gib her jetzt hier die Kiste. So, wieder aufmachen. So, was nehme ich jetzt? Die Kröte hatte ich schon. Die hatte ich auch schon. Die hatten wir auch schon. So, die hatten wir die schon?
Nee.
Die noch nicht. Okay. So, und jetzt muss das aber schnell gehen, weil so viel Zeit habe ich nicht.
Ein kleines Beispiel aus meiner Kindheit.
Ja, mir ist nämlich Folgendes wieder eingefallen.
Nee, anders, warte. Ne?
Eines.
Nee,
eines kleines.
Eins, warte.
Ein kleines Beispiel aus meiner Kindheit.
Ja, Folgendes ist mir nämlich wieder eingefallen. Und daran sieht man, wie sich doch die Zeit auch wandelt. Ich war als etwa 4-jähriges Kind mit meinen Eltern im Zoo. Und da war es etwas komplett Normales, 5-mal unterstrichen, dass 4-jährige Kinder an einem speziellen Bereich Fotos machen konnten mit Löwenbabys. Das heißt, der Zoo Berlin hat Mitte, Ende der 80er Jahre gedacht, okay, wir haben hier frische Löwenbabys, wem könnte man die mal anvertrauen? Wilde Kreaturen, die jederzeit jeden Tod beißen können? Ja, Moment mal, da sind ja 4-jährige Kinder. Da setzen wir denen die auf den Schoß, drücken die Daumen und dann kriegen wir noch 10 Mark für ein Foto. Und original so ist es gewesen. Ist mir neulich auf einmal, bin ich aufgewacht, ist mir das wieder eingefallen. dass so, wirklich, ich habe Fotos mit so Löwen, man konnte die dann so streicheln und dann kam die das nächste Kind durchgescheucht und nächsten Löwen auf den Schoß gesetzt. Das ist schon unglaublich. Und dann ist mir das nächste eingefallen. Ich war als Kind Zirkusfan. Und ich war original in einem Zirkus als Kind und ich habe noch irgendwo die Broschüre von dem Zirkus, weil die habe ich dann im Verlauf gesammelt. Da haben, und es ist wirklich keine Lüge, 2 Braunbären auf Schlittschuhen Badminton gespielt.
Bitte?
Das ist doch unglaublich, oder?
Klingt wie ein Countdown-Moment.
Also wirklich, wenn es auch noch Leute da draußen gibt, die auch in diesem Zirkus da sind, dann sucht bitte alles zusammen und schickt mir es. Es ist passiert. Es gab damals, ich glaube, in der Deutschlandhalle, die es da noch gab, eine Eisfläche.
Ja.
Ein Netz war gespannt und dann kamen 2 Braunbären auf Schlittschuhen und die haben Badminton gespielt.
Wahnsinn.
Unglaublich, ne?
Aber ja, überhaupt, also das überhaupt, also Zirkus, dass das auch so in dieser Freiheit, in diesem Ganzen, was man da so sehen kann, also dass das alles auch so damals erlaubt war. Ich kann mich erinnern, bei uns am Rodelberg, das war so 5 Minuten von meiner Haustür entfernt, da kam auch mal einmal im Jahr so ein kleiner Zirkus, so ein kleiner Familienzirkus. Da waren also auch Zirkuskinder und die waren natürlich, also aus denen kam das Abenteuer aus jeder Pore.
Ja. Ich kam, du hast auch mal erzählt, dass du in eine verliebt warst sogar, ne?
Ja.
War in so ein Zirkus.
Ja, in ein Zirkuskind, ja. Sie musste weiterziehen, ja. Ich konnte nicht mit, ich musste zur Grundschule und hatte andere Sorgen. Und hatte viele Hausaufgaben.
Und sie ist weiter im nächsten Hafen.
Ja, und sie ist weiter in den nächsten Hafen.
Du hast dich für das Leben entschieden.
Ja, also. Ja, ja.
Sie ist für das Feuer.
Sie als Renegade.
Sie ist auf einem Mustang ohne Sattel, ist sie in den niedersächsischen Horizont geritten, in die Abendsonne. Und weg war sie, ne? Und musste das Gold verdienen für die ganze
Bitte
Familie.
Bitte nicht melden, kleines Thema. Jetzt, wenn du das hörst und dich gemeint wird, nicht melden.
Genau.
Ist okay.
Ist alles in Ordnung. Jetzt ist gut. Mittlerweile, wir sind in unserem Leben angekommen. Wir haben die Chance verpasst. Die X- und Y-Achse unserer beider Leben, die lag einmal ganz kurz übereinander, aber jetzt auch nicht mehr. Und da war es so, und da war ich in diesem Zirkus, habe mit denen gespielt. Da habe ich mir ganz doll den Kopf gestoßen. Ganz, ganz doll habe ich mir an so einer Stange in diesem Zirkuszelt den Kopf gestoßen. Und da habe ich irrsinnig geheult. Mhm. Und dann hat einer von den Jungs, von diesen Zirkuskindern, hat dann gesagt, damit du dich beruhigst, damit du also gute Laune kriegst, habe ich was für dich. Und ist dann zu so einem Käfig hingegangen oder so einer Box oder so und hat eine 2 Meter lange Schlange rausgeholt und hat mir die so um den Hals gelegt, damit ich nicht beruhige, damit ich was Cooles erlebe. So ein anderes 7-jähriges Kind hat so eine Riesenschlange freigelassen. So eine total gefährliche Würgeschlange, die hat auch riesengroße, die hat auch Zähne und so.
Das ist der Ursprung von Duell um die Welt. Erst verletzt und dann noch eine Schlange um den Hals.
Und dann die Ursuppe.
Und dann bin ich halt nach Hause gekommen, hatte so eine Beule und meine Mutter hat gesagt, was hast du denn da für eine Beule? Habe ich ihr die Geschichte erzählt. Ich sage, aber alles nicht so schlimm, ich hatte eine 2 Meter lange Schlange dann um meinen Hals. Und da gibt es Fotos von und so. Das ist also, super heftig, dass das einfach so ging. Und das waren für mich also ganz besondere Leute.
Da, ich zügel immer jetzt so nach bei dir, wenn du eine Rubrik raushaust. Ich habe schon wieder eine Ergänzung zu deiner.
Wunderbar, Schmidt, die viel.
Also
free.
Noch eins kleines Beispiel, oder wie es heißt.
Eins kleines Beispiel aus meiner Kindheit.
Ja. Irgendwie wurde mir ein Video in die Timeline gespült, ich glaube bei Instagram, wo Leute so alte Gameboy-Spiele wieder auspacken und man so sieht, wie FIFA zum Beispiel auf dem Gameboy aussah. Und dann sieht man das so, ist ganz nostalgisch, man sieht, den Gameboy wird angemacht, dieses Geräusch, dieses Bing, und dann geht das los. Und ich war richtig, also man weiß ja, das waren die Kinderschuhe der Videospiele, und trotzdem, es sieht so beschissen aus, gerade so was Dynamisches wie Fußball. Wenn man heute halt das FIFA kennt, ne, wie es hier 20 Jahre später aussieht und wie das da in diesem Ursprung aussieht, weil die Spieler, die können zum Beispiel nicht diagonal laufen, die können nur so hoch oder waagrecht laufen und so und sehen halt aus wie Scheiße. Und gleichzeitig habe ich auf Disney Plus eine Dokumentationsreihe gesehen über Industrial Light and Magic, also diese Special Effects Firma von George Lucas, die in den Anfängen für den ersten Teil von Star Wars für die Effekte zuständig waren, bis hin zu Terminator und Co. Und im Zuge dessen, und das passt dazu, habe ich auch nochmal so Bilder gesehen von Terminator 2, was damals bahnbrechend war. Dass dieser eine T-1000 wie Quecksilber war und dann aus dem Feuer kommt und so. Wie krass das aussieht. Und wenn du den heute siehst, der läuft wie ein Streichholz. Also wirklich so völlig absurd. Es sieht nicht mehr gut aus, nicht gut gealtert. Und ich habe mir aber gefragt, wie kann das denn sein? Was ist denn mit dem Gehirn los, dass man damals, das ja, war ja stimmt, damals ja, nicht ja, anders, stimmt, ja. Es sah damals kein bisschen ja. realistisch aus, keine echte Bewegung. Man denkt aber, boah, ist das realistisch.
Alter. Expectation ja. Management ist das.
Wie kann das sein?
Naja, du erwartest halt so eine Wahnsinnssache. Ich glaube, das hat sowieso mit der eigenen Konditionierung auch zu tun, mit so einer Mediennutzung. Also wenn du sowas noch nie gesehen hast.
Ich erinnere mich auch, dass man so ein Super-NES-Spiel hatte, wo es dann hieß, da ist die Grafik ultra krass. Und wenn du heute siehst, die taugt nicht mal, also die nicht mal auf irgendeinem Handy würdest du die anfassen.
Ja, aber du weißt doch auch, du kannst dich doch auch daran erinnern, wie du das erste Mal, keine Ahnung, eine DVD dir angeschaut hast, da hast du doch auch gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann kam Blu-ray und hast gesagt, das kann gar nicht wahr sein.
Ja, aber da hast du eine andere, da sagst du, Mensch, das ist ja schärfer als VHS. Das leuchtet ein. Und das ist das Schärfste, also eine DVD, was zu der Zeit gab. Aber hier war ja die Kategorie ganz anders. Du hast ja behauptet, dass dieser T-1000 super realistisch durch diese Gitterstäbe läuft. Mhm. Und es ist halt nicht. Also,
ja, ich glaube, weil der Vergleich war halt nicht ein anderes geiles Spiel, sondern wahrscheinlich irgendwie halt Bücher, ne? Und Schrift und dass man sich Sachen halt vorstellen muss und auf einmal hat man es mal gesehen, ne? Mhm. So versuche ich mir das zu erklären, aber das ist ein guter Gedanke. Also warum hat man bei so einem Gameboy-Spiel, das Super Mario, Wahnsinn? Also man war ja richtig.
Man hätte ja sogar noch sagen können, geile Grafik, ja? Oder so. Aber dass man sagt, ultra realistisch.
Ja.
Und man sieht da so zwei grüne Männlein da, so, also das finde ich halt weird, wie das, ja.
Meint ihr, dass man in 20 Jahren gar nicht glauben kann, dass wir überhaupt auf dem Fernsehbild was erkannt haben, weil das aus der Sicht von in 20 Jahren so anachronistisch ist, dass man gar nicht mehr versteht, dass man da so lange drauf gestarrt hat, weil so geht's mir ja teilweise mit der Qualität von Fernsehen aus den 70er, 80er Jahren, ist ja fast, denk mal, wie kann man in 4:3 und kaum einen Schnitt und sieht alles kröselig aus und scheiße.
Ich weiß auch noch, wie kritisch ich war, dass es auf einmal 16:9 gab.
Ach, da warst du ein Kritiker von?
Ja, absolut. Hab ich gedacht, was soll der Scheiß?
Wollen wir kurz durchgehen, wie standst du zum Euro?
Auch kritisch.
Zur Wende, 89 ja, Wende.
Hätte man sparen können.
Hast du damals auch in Dortmund zusammen mit Jörg Thaddeus gegen ISDN demonstriert?
Wie stehst du zu Handystrahlen? Kurzes Statement. Kritisch.
Ich bin kritisch zu 16:9. Das ist sehr gut.
Ja, und was waren da deine Befürchtungen? Und kann man jetzt aus der heutigen Sicht sagen, wahr geworden, nicht wahr geworden?
Nicht wahr geworden. Aber
was hat die Regierung damit zu tun gehabt?
Man war halt bis dahin irgendwie 15 Jahre konditioniert, dass ein Bild im Fernsehen einfach fast quadratisch ist.
Obwohl es im Kino aber nicht quadratisch war, das hatte ich nicht gestört damals.
Nee, war es nicht. Aber ich weiß, ich war nicht allein mit meiner.
Ja, sicher.
Nein, das findet sich ja immer
Zweifel.
Es findet sich immer Leute für jede Theorie.
Für eine Montagsdemo hat es nicht gereicht. Aber
ja, aber das war, da muss man sagen, also.
Der schön, Ken Jebsen von 16.
Aber
ey,
ganz ehrlich, wir können mal froh sein, dass es damals noch nicht so wahnsinnig viel Internet gab, dass diese 16:9 Kritiker sich einfach alle zusammenschließen können.
Das ist es,
du hast nämlich nur so irgendeinen anderen Depp da aus eurem Dorf da gefunden, der das auch nicht gut fand. Und dann wart ihr schon mal zwei. Aber stell dir mal vor, du hättest dich vernetzen können. Ja, dann steht ihr da irgendwann mit eurem Schild am Gendarmenmarkt und sagt, der Deep State ist schuld. 16:9, ihr macht unser Fernsehen kaputt, ihr wollt, dass unsere Augen sich verändern.
Ja. Ich hab nicht dran geglaubt. Ich hab einfach nicht dran geglaubt.
Das ist sehr, sehr gut.
Ja.
Ich brauche euren Rat. Es ist so, ich habe zwei Filme gesehen und den einen fand ich super toll und den anderen nicht so gut.
Aha.
Denn der nicht so gute Film, den finden alle Menschen gerade super toll. Und den Film, den ich richtig toll finde, da habe ich richtig Angst, das zu sagen, weil viele coole Menschen sagen, das hat aber nichts, das ist aber nichts. Und der gibt das alles nicht richtig wieder.
Du hast genau falsch rum die Wahrnehmung jetzt für öffentlich gut darzustellen.
Genau, pass auf, aber es ist sogar so bei dem einen Film, bevor ich den sage.
Ich will raten.
Man kann heute, jetzt mal erstmal vorweg, alles sagen, was man will. Weil wir leben in der Demokratie, es passiert original nichts. Man kann alles sagen, ich habe gar keinen Bock auf diese Dieter Nuhr wisperige Scheiße und so, leck mich damit am Arsch. Aber ich merke schon, wenn ich jetzt offiziell hier in diesem Podcast sage, ich finde diesen einen Film richtig toll und mit ein paar Argumenten noch unterfüttert, dass dann viele Leute sagen, oh,
ja,
der ist ein Schwein.
Ja.
Der ist ein Schwein, weil dem das gut gefallen hat.
Ja.
Was der auf dem Sofa geguckt hat, dem gut gefallen, ist eher ein Schwein. Ja. Da habe ich Angst vor.
Ich weiß. Ja.
Also was hast du geguckt?
Blond.
Also richtig, ich habe einmal auf Netflix Blond gesehen über Marilyn Monroe.
Ja.
Um ganz genau zu sagen, das sage ich auch nur, weil ich Angst habe vor diesen
Kritikern.
Also
ich distanziere mich. Ne? Ja, also ich habe ihn nicht gesehen, ich möchte damit auch nichts zu tun haben.
Ich sage es auch nur wegen den Kritikern. Das ist ja nicht genau ein Biopic, sondern es ist die Verfilmung eines Romans, angelehnt an der Biografie von Marilyn Monroe. Das muss man dazu sagen, weil Marilyn Monroe natürlich auch viele tolle Sachen gemacht haben, die im Film aber leider keinen Platz finden, aus Sicht der Kritiker. Aber ich will sagen, erstmal cineastisch ein wirklich toller Film mit ganz vielen tollen Ideen. Also einfach visuell tollen Ideen. Dafür allein lohnt es sich schon, ihn zu schauen.
Dreckschwein.
Ich finde, dass er hier und da gar nicht so toll gespielt ist. Er hat mich teilweise auch genervt. Aber trotzdem bin ich aus dem Film gegangen, aus meinem Wohnzimmer, nicht aus dem Kino, weil ich habe auf Netflix geguckt, und habe gedacht, Mensch, das war ein toller Film. Und
hast du in deinem eigenen Flur gestanden?
Und gedacht,
hast du
das so verdaut. Mit verschränkten Armen und gesagt, oh Mensch, toller Film.
So rausgegangen.
Ja. Noch eine geraucht im eigenen Flur und dann hoch ins Bett.
Das ist die Einzelmeinung von Jakob Lund, exakt, nicht von Baywatch.
Ich wollte mich mit Riccardo Simonetti darüber unterhalten. Du Schwein, kann man nicht gucken, wird Marilyn Monroe gar nicht gerecht. Die hat ganz viel Tolles geschaffen, hat sogar eine Produktionsfirma, hier wird sie immer nur leidend und traurig gezeigt. Ja. So, aber was mache ich jetzt? Ich will ja euren Rat. Was macht man in so einer Situation? Steht man da zu seinem Geschmack? Sagt man es lieber nur leise?
Man hält sein Maul, ne? Man hält man einfach sein Maul.
Und hält sein Maul. Ja, und dann habe ich von Baz Luhrmann den Elvis-Film gesehen.
Ja.
Na, den möchte ich, also auf den habe ich mich tatsächlich sehr gefreut.
Ja. Und ich muss sagen, der erste, dritte, da habe ich ganz viel an dich gedacht.
Ja.
Und
dachte, oh, bei den wollte ich mir jetzt, Marilyn Monroe interessiert mich alles nicht so, aber den Elvis-Film habe ich mir jetzt, ich habe jetzt so drei Filme, die ich unbedingt sehen will. Und der Elvis-Film ist einer von denen.
Und den musst du auch. Und im ersten Drittel habe ich die ganze Zeit wirklich an dich gedacht und gesagt, wenn der fertig ist, der Film, dann muss ich Klaas Bescheid sagen, dass er den gucken soll und dass er ihm viel Spaß macht. Glaube ich auch. Aber trotzdem, der ist zu lang und es hat super krasse Längen. Und irgendwie hasse ich auch, glaube ich, Baz Luhrmann. Irgendwie, ich mag dieses überfrachtete Bunte nicht und dieses Poppige. Das nervt irgendwann richtig doll. Und es wird vor allen Dingen zusammengehalten durch den Schauspieler, dessen Namen ich leider vergessen habe, der aus meiner Sicht Elvis fantastisch spielt. Also es ist wirklich ein toller Schauspieler.
Ja, das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich das sehen will.
Elvis' Tochter Lisa Marie Presley sagt auch, genauso wie der den spielt, so war mein Vater. Und das ist ja ein großes Kompliment. Aber der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Und der gilt gerade so als der Geheimtipp. Super toll, muss man sehen. Und fand ich total beschissen.
Ich bin seit 3 Tagen aufgeregt, weil ich euch berichten will von meinem Filmerlebnis, das ich kürzlich hatte. Ich habe es bei dir, Klaas, ein bisschen angeteased schon.
Ja.
Und jetzt hänge ich aber schon wieder dir hinterher, weil du mit deinen Drecksfilmen da uns alle während ich wirklich einen absoluten Edelstein habe.
Ja, okay. So. Aber zu dem darf man auch stehen oder bist du da auch so kontrovers wie ich?
Der ist auch kontrovers.
Aber anders.
Ja. Ich möchte, also wirklich, es liegt mir sehr am Herzen, wie, glaube ich, noch nie einen Filmtipp zu präsentieren. Und zwar handelt es sich um Athena, heißt der Film. Der läuft auf Netflix. Der ist, glaube ich, Ende September ist der da heimlich still und leise auf den auf den Streamingdienst geschubst worden. Und das ist, die Älteren unter euch werden es noch kennen, das sehr kontroverse Video von Justice, Stress, kennt ihr das?
Ja,
ne?
Ja.
Das ganz grob, das hat damals wirklich Wellen geschlagen, weil man im Grunde in dem ganzen Video nur sieht, wie Jugendliche Einwanderer in Frankreich durch die Banlieues gehen und auch in Paris landen und im Grunde für Stress sorgen. Und zwar auf der übelsten Art und Weise. Ohne Grund Leute zusammenschlagen, anpöbeln, Frauen belästigen und. Also wirklich ein ultra, ultra hartes Video, das auch alles Sinn macht und wirklich auch in sich ein Meisterwerk ist, aber wirklich hart zu schauen. Und von dem Regisseur, der hat diesen Athena gedreht. Es geht im Grunde relativ simpel um Polizeigewalt, dass ein Jugendlicher aus einem Banlieue in Paris ermordet wurde von Polizisten. Und es existiert ein Video davon, aber die Namen der Polizisten werden angeblich vertuscht von der Polizei. Und daraufhin explodiert das Pulverfass Frankreich, das Pulverfass Paris, das irgendwo zwischen Marine Le Pen und den Rechten und den Einwanderern, die teilweise in Banlieues da eingepfercht werden und behandelt werden, wie wir es uns auch in Deutschland nur schwer vorstellen können. Also das ist alles nochmal eine Nummer härter und eine Nummer polarisierender, als es hier bei uns ist. Und dieses Pulverfass explodiert aufgrund dessen, dass die Jugendlichen in diesen Banlieues die Namen der Polizisten haben wollen, weil sie sich natürlich ungerecht behandelt, nicht gesehen und die Staatsgewalt nicht für sie. Und das wird so inszeniert, wie es wirklich, ich habe so ein cineastisches Erlebnis, seit Jahren nicht gehabt. Ich wüsste nicht, ist eine Dynamik, eine Energie, die dieser Film ausstrahlt. Die ersten 11 Minuten sind ohne Schnitt und man kann sich auch das Making-of angucken. Wirklich schnittlos wird gezeigt, wie dieser Riot ausbricht und die Jugendlichen quasi auf die Barrikaden gehen, sprichwörtlich. Und das ist von einer Wucht, jedes einzelne Bild hat irgendwie so die Macht im Grunde, auf ein Poster gedruckt zu werden für so eine Riot-Demo. Also irgendwie, es hat fast so eine, auch eine Schönheit in der Brutalität von dem ganzen Film, eine wahnsinnige Ästhetik. Das ist so sehr, fast so ein Mix aus La Haine, Hass, wenn ihr den noch kennt, also auch ein Kultklassiker aus Frankreich, kombiniert mit so der Ästhetik von Euphoria. Die Story, die Charaktere sind alle relativ simpel gehalten, aber es ist eine cineastische Erfahrung, wie man sie selten hat. Es ist wirklich, du bist mittendrin in dieser Schlacht und dabei kriegst du jedes Mal Gänsehaut. Das ist alles angelegt wie eine griechische Oper. Die Musik dazu ist krass und schaut euch das an. Das ist wirklich, egal wie, das Krasseste, was ich wirklich seit Jahren gesehen habe, auf einem Streamingdienst. Wahnsinn. Und ich glaube, der erste gute Netflix-Film.
Raving Reviews.
Ja. Ja, also ich habe ein ganz bisschen was, hast du mir gezeigt, von dem Making-of.
Ja.
Und ich hatte noch keine gute Gelegenheit, mir den anzuschauen. Das ist also der Film, der wirklich auf Nummer 1 jetzt mittlerweile steht. Und alleine dieses Making-of, wenn du siehst, mit welcher Präzision das alles vorbereitet ist. Also man kann ja dem Making-of so ein bisschen mehr entnehmen, was da offenbar als Vorbereitung stattgefunden hat.
Ich stelle mir vor, wie unsere Drehs, einfach so perfekt.
Also das ist aber auch, also es ist ja bei aller Professionalität auch weiterhin total gefährlich. Also man sieht, du bestimmte Sachen kannst du vorbereiten oder Risiken ausschließen und so, aber andere Sachen, gerade in dieser heftigen One-Shot-Szene, da gibt es einfach ein Risiko, was einkalkuliert ist. Da passieren Sachen gleichzeitig, die alle jederzeit heftig schiefgehen können.
Ja. Und es wird halt mit echter Pyrotechnik, also die Jugendlichen beschießen die Polizisten vor allem mit Feuerwerkskörpern. Und in dieser Plansequenz am Anfang, da knallt es halt überall wie in Berlin an Silvester und fliegen überall diese Raketen hin und her. Und das ist auch kein, die kamen nicht aus dem Computer, die haben halt wirklich damit geschossen. Und jeder Flug von jeder Rakete wurde vorher genau eingeplant, wo der landen kann. Und es sieht, dieser ganze Film ist ein einziges Komplett-Chaos. Ein Komplett-Chaos. Und gleichzeitig, also er hat wirklich nicht viel Story, aber er zeigt trotzdem, wie wichtig es ist, und gerade wenn man auch von Polizeigewalt spricht, ob das hier in Deutschland ist, in den USA, Black Lives Matter, ja, all die Themen, die gerade zu Recht aufkommen, wie wichtig es ist, dass man ein Vertrauen in eine Staatsgewalt haben kann. Dass wir auch wissen, dass man im Grunde auch weiß, dass wenn man von der Polizei angehalten wird, und ich glaube auch wir in Deutschland haben immer wieder ähnliche Probleme, dass man irgendwie verstehen kann, weshalb Leute das Vertrauen in eine Staatsgewalt verlieren und wie wichtig das ist, dass wir uns irgendwie das nie aus den Augen verlieren, dass das wirklich das Wichtigste ist, was unsere Gesellschaft und gerade auch die verschiedenen Gesellschaftsgruppen zusammenhalten muss, dass man darin ein Vertrauen hat.
Ja. Aber da sagst du, finde ich, was ganz Entscheidendes, auch unabhängig von Polizeigewalt und Vertrauen in den Staat, haben wir ja gerade wirklich Zeit, ne? Es geht darum, kann man sich noch leisten, zu Hause, das ist jetzt so salopp rumgegangen, einen warmen Arsch zu haben, ne? Aber das ist wirklich, das wird ein Problem werden in den nächsten Monaten. Und ich glaube auch gesellschaftlich stehen wir da vor einer wirklich großen Herausforderung, dass hier die Klassen nicht immer weiter auseinanderdriften. Und das ist auch der Sprengstoff genau für sowas, für Chaos, für Gewalt, für ein Auseinanderdriften. Und da kann man nur wirklich hoffen, dass hier schnell politische Lösungen gefunden werden. Und ich glaube, wenn ihr da draußen irgendwie immer wieder hört, diese ganzen Debatten um Gas, um diese Preise, die teilweise sich total abstrakt anhören, aber das ist die aus meiner Sicht reelle Gefahr dahinter, dass wir hier richtig einen gesellschaftlichen Sprengstoff haben für, ich sag's jetzt mal vorsichtig formuliert, Chaos und
unkontrollierte
Zustände. Man darf auch keine Jugendlichen abschreiben, man darf auch keine Gesellschaftsgruppen irgendwie in Stadtteile drängen und dort irgendwie sich selbst überlassen und. Also all das, obwohl der Film eigentlich keine Story zeigt, sondern nur die Auswirkung davon. Das schafft er halt so im Subtext und ist dabei halt irgendwie.
Naja, es ist ganz klar. Eine Sache, die tatsächlich nachvollziehbar ist, die manchmal auch aber, also deswegen kann man diese Sachen, die jetzt erstmal, ne, das, was du gerade gesagt hast, Thomas, und das, was du gerade noch hinzugefügt hast, sind ja erstmal zwei etwas noch unterschiedliche Dinge und trotzdem gibt es eine Gemeinsamkeit. Und zwar einmal ist das eine künstlich hergestellte Situation und einmal ist es eine echt erfahrene. Wenn du jetzt darüber redest, ich glaube, man sieht sich selber innerhalb der eigenen Moral. auch wenn man so etwas tut als Jugendlicher, wenn man ungerecht behandelt wird, weil man sich selber natürlich als Kämpfer für die Wiederherstellung von Gerechtigkeit sieht und dann auch zu Mitteln greift, die vielleicht in der Objektivität nicht mehr gerecht sind und eigentlich die Eskalation noch weiter nach vorne treiben. Und das ist ein Problem. Wenn du das Gefühl hast, du wirst, und das ist ja auch so, das heißt immer das Gefühl, es ist ja tatsächliche Ungerechtigkeit, die entsteht. Also reagiert man mit einer Eskalation seinerseits, ja, um irgendwie mit dem Kampf zu mehr Gerechtigkeit wieder an irgendeinen Nullpunkt zu kommen, an den man es eigentlich auch verdient hätte zu sein. Und das ist eben das Ding. Also wenn man das nicht anbietet, kann man auch nicht erwarten, dass das alles still und heimlich immer hingenommen wird. Und natürlich dreht sich dann so eine Spirale nach oben. Und das ist interessanterweise genau dieselbe Psychologie, die eigentlich genutzt wird von zum Beispiel rechten Gruppen jetzt. Das siehst du jetzt gerade in Sachsen, ne, bei den großen Aufmärschen. Hier in Berlin hatten wir es jetzt auch, ne. Das war jetzt eine große AfD-Aufmarsch und so. Und da wird jetzt einfach nur geguckt, wo können wir das Gefühl von Ungerechtigkeit vermischen mit vielleicht tatsächlicher Ungerechtigkeit, die hier und da stattfindet, jetzt nicht abgebildet auf irgendeine Personengruppe, sondern eben, weil die Politik momentan auch überfordert ist von zum Beispiel der Tatsache, dass man nicht sofort politische Lösungen findet für so eine ganz spontane und nicht selbstgewählte, auch schwer lösbare Situation. Das heißt, da wird einfach so geguckt, wo steckt das Gefühl von Ungerechtigkeit, und es ist natürlich gerade auch in den neuen Bundesländern auch durch Vernachlässigung auch so im Potenzial viel mehr da. Also das heißt, der Nährboden ist noch ein bisschen größer für sowas. Und dann wird eigentlich schon total planmäßig überlegt, ha, so Richtung Herbst, Spätsommer, da wird es so erste Befindlichkeiten, erste Emotionen geben, dann kriegen die ersten Leute Angst, dann erweckt sich aus der Angst so eine Wut, dann schaut man, warum werden wir denn verlassen, und auf einmal denkt man sich, Moment mal, das Geld, was hier ukrainische Flüchtlinge bekommen, die hierher kommen, die also sofort auch einigermaßen unbürokratisch, Hartz IV, wie man sagt, ja, kommen, das ist doch alles ungerecht und so. Was ist denn mit mir? Und das sehen die praktisch schon voraus, rechte Gruppierung, und schaffen schon die Struktur, in der sie dann also in so einer ekligen Art aufgefangen werden und drücken das dann in so Demonstrationen und probieren es dann aufzuwiegeln. Das ist aber genau dasselbe. Da wird auch so getan, als wenn diese Ungerechtigkeit herrscht, das wird dann künstlich vergrößert und dann hast du auf einmal deinen Mob und dein Chaos, und im Chaos verschieben sich die Grenzen. Und genau das soll gemacht werden. Und da muss man eben aufpassen. Und das geht eben nur dadurch, dass man Vertrauen schafft. Und Vertrauen schafft man eben durch Transparenz, durch Aufrichtigkeit und durch tatsächliche Gerechtigkeit.
Es gibt ja das berühmte, den berühmten Mitschnitt von dieser Pressekonferenz von AfD-Vertretern, die da klipp und klar sich so zuflüstern, dass sie sehr darauf spekulieren, dass im Herbst halt alles scheiße wird, dass es den Leuten schlecht geht. Und da schwingt halt in die relativ unverhohlen mit, dass sie darauf hoffen, dass es Deutschland schlecht geht und dass es den Menschen schlecht geht, weil nur so die AfD quasi wieder aufs Tableau gehoben wird.
Ja, und das ist dann auch eine sehr große Herausforderung an die, ich sage jetzt mal ganz allgemein formuliert, die Politik, die Regierung, dass das ganz unterschiedliche Leute sind, die da miteinander über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten müssen und so, und manchmal ja auch nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt Lösungen finden können. Aber das muss eben dann auch sein, das muss man dann auch machen, weil nämlich das bisschen, was man nicht lösen kann an Problemen, weil es kann ja nicht unser Anspruch sein zu sagen, es ist jetzt eine unlösbare Situation, wenn ihr die nicht löst, seid ihr ungerecht zu uns. Mhm. So ist es ja nicht, sondern man muss es bestmöglich lösen. Und diesen Eindruck, den muss man haben als Bürger und Bürgerin, wenn man das Gefühl hat, da tut wirklich jeder, der in Verantwortung ist, das Beste, was momentan möglich ist. Und da geht es eben nicht um eigene Parteiinteressen. Da wird nicht der Wahlkampf irgendwie probiert zu beeinflussen durch irgendwelche beschissenen Sozialtouristenäußerungen oder so, indem man kurz vor so einer Landtagswahl nochmal irgendwie was sagt, ja. Sondern man muss als Wähler und Wählerin oder als Bürger muss man einfach das Gefühl haben, ja, die tun jetzt gerade alles, was irgendwie möglich ist. Und dann wird noch so ein bisschen was zurückbleiben, was ungelöst ist. Und zwar nicht, weil es einer nicht gelöst hat, sondern weil es nicht lösbar ist. Und das ist diese berühmte Solidarität, die dann reinkommt. Und dann, dass man dann sagt, okay, es ist ein Problem entstanden, dafür kann hier niemand was, dafür können aber noch viel weniger die Leute was, die hierher zu uns flüchten, denen es also noch schlechter geht. Das schaffen wir jetzt gemeinsam. Diese Solidarität, die ist eigentlich in der Veranlagung da. Die ist aber nur abrufbar und in der Breite so wirksam, wenn man das Gefühl hat, alles rund um diese Solidarität, was lösbar ist, wurde tatsächlich gelöst. Und wenn man dann vernünftig erklärt, das bisschen, was jetzt noch über ist, das ist jetzt die Heizung ein bisschen runterdrehen, das ist jetzt Leute aufnehmen, das ist jetzt zu gucken, wie kann man Menschen, die geflüchtet sind und hierher gekommen sind, helfen und so, und zwar zivilgesellschaftlich, dann sind die Leute bereit dazu, dann machen das auch gerne die Leute. Aber man darf sich eben nicht zu Schulden kommen lassen auf dem Weg dahin, bis zu der Grenze dessen, was man lösen kann, weil dahinter packen alle an und das sind dann die berühmten, ich sag jetzt mal symbolisch formuliert, das ist dann die Kette von Menschen, die sich Sandsäcke zuwerfen. Die gibt's nämlich. Aber die machen das nur, wenn sie das Gefühl haben, sie werden hier nicht ausgenutzt. Ich habe eine neue Rubrik noch. Also das ist eigentlich eine uralte Rubrik.
Aha.
Uralt, aber ich will sie jetzt als Rubrik machen, weil ich heute meinen Rubrik-Soundkoffer mit habe. Oh Gott. Und deswegen dachte ich, machen wir da halt eine richtige Rubrik draus, weil ja. Das war sonst immer einfach nur so, also eingestreut und so. Und jetzt habe ich ja diesen Koffer hier. Konstantin, gib mir den nochmal her. So, dann einmal hier so. Jetzt hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Hatten wir das schon?
Ich glaube nicht, als ja.
Das Geräusch schon?
Aber ist das eine alte Rubrik? Da müsstest du doch noch hier.
Nee, das ist eine. Nee, ich hatte noch keine Rubrik dafür.
Ach so, okay.
Ja, so, das ist. Das haben wir schon mal gemacht, aber na, ich nehme jetzt einfach diesen Sound hier. Der klingt jetzt nicht so schön, aber ist auch egal, oder? Ja, so, ich nehme jetzt okay. Den hier. Ist das okay für euch?
Ja, gut. Hört sich gut.
Worte, die verboten gehören.
Sehr gut. Mhm. Die mag ich, die Rubrik.
Ja, und da habe ich jetzt wieder ein Wort. Ich weiß, aber das ist vielleicht ein Spezialfall, weil viele Leute benutzen das. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich bin eigentlich sicher, dass zumindest du, Thomas, mir dabei pflichtest. Bei dir weiß ich nicht so genau.
Weil ich das vielleicht benutze, meinst du?
Ja, also es ist grundsätzlich das Grundwort und
alle. Käsefüßig?
Nee, das ist ja einfach nur, das beschreibt ja was du nicht magst. Okay. Nee, es geht ja wirklich um das nicht schöne Wort. Sondern einfach
Stinkekäfer.
Stinkekäfer.
Stinkwanze.
Stinkwanze ist auch kein schönes Wort, aber jetzt nicht, fällt nicht aus der Ästhetik, der ich da hinterher.
Okay, also es wird härter.
Also das Grundwort und alle damit verbundenen praktisch Varianten des Wortes. Und es ist das Wort, also für das Wort gab es auch schon in meiner Kindheit, aber es ist jetzt erst in den normalen Sprachgebrauch gekommen. Es ist das Wort snacken.
Snacken.
Snacken. Dass man also einen Snack, das gab es auch schon, als ich so 7 oder 8 war. Ja, da hat man halt
das Wort Snack mag ich aber auch schon nicht.
Aber wenn ich auch nicht. Aber da würde ich jetzt noch sagen, na gut, so. Ne?
Nee, mag ich auch nicht.
Einen kleinen Snack zwischendurch.
Nee, das
aber wenn Leute sagen, wollen wir mal was snacken gehen?
Aber snacken gehen würde ja nicht sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Mittagessen geht, dann wir gehen mal was snacken. Das würde man
doch, nicht sagen. Sagen auch Leute
es
mittlerweile.
Gibt so Arschlöcher,
ja,
es
gibt, ja, siehst du, da habe ja. Ich es. Ne? Und dann
aber
noch,
ein Snack ist doch was Kleineres als ein Mittag. Ich kann doch nicht, weiß ich, 3 Klopse mit Senf essen und dann sagen, das ist ein Snack.
Das ist diesen Leuten egal.
Boah.
Und überhaupt, selbst wenn man sagt, wir wollen
wir
nur
leben
was Kleines.
In einem Land mit solchen Leuten.
Ja, eben. Und selbst wenn man nur was Kleines isst oder so, dann sagt man halt, da isst man halt was Kleines. Mhm. Oder ich esse nicht so viel oder ich möchte nur ein bisschen was essen, ich habe nicht so einen Hunger. Man muss ja nicht sagen, ja, ich snack ein bisschen was mit. Ich snack was mit, Alter. Und dann habe ich letztens was gehört, da ging es darum, da hat einer einen Podcast irgendwie gemacht, habe ich wieder zum Glück wieder vergessen, was das für ein Podcast war. Und da ging es um so Informationen, die man dann so kriegen kann, also weißt du, so Wissenschaftskommunikation im weitesten Sinne, aber so zugänglich für alle. Und da geht es eben darum, dass man da nicht irgendwelche anderthalbstündige Pamphlete sich da anhört, sondern so kleine Häppchen sind das, ne, so immer so 5 Minuten, die man auch zwischendurch mal hören kann, damit das nicht so viel auf einmal ist. Und hat er gesagt, na ja, also wir nennen das Neudeutsch, also wir haben uns überlegt, das soll so snackable sein.
Oh. Snackable.
Snackable soll das sein. Also es soll so snackable.
Kleine Wissensnacks.
So kleine Wissenshäppchen, ne?
So kleine Wissenssnacks.
Es soll also snackable sein. Und da ging es nicht mal um Essen, sondern es geht halt um das snackhafte Informationen sich nehmen. Ist das nicht widerlich alles?
Das würde ich auch unterschreiben.
Ist das nicht das widerlich?
Ja? Ja, absolut.
Oh, gut, ey. Dann notiere ich mir das hier, ey.
Ist verboten, ne?
Ist verboten.
Ja, so, ist verboten. Snacken, ey. Arschlöcher sind das. Wirklich richtige Arschlöcher sagen das.
Ja. So, Habt ihr das Rollschuhfieber da geguckt?
Kam das jetzt
kam
schon?
Kam das schon?
Ich ja, habe das gestern, ich habe das, ich muss noch Sachen zu gestern sagen. Ich habe Andrea Petkovic nämlich verboten, dass sie da mitmacht. Wir müssen jetzt nämlich extrem aufpassen, das habe ich der gestern in der Sendung gesagt. Heute ist ja Mittwoch, ne? Gestern genau, war gestern Andrea Petkovic war zu Gast, die mittlerweile ihre Tenniskarriere an den Nagel gehängt hat, jetzt weil sie 35 ist und sagt, das reicht jetzt. Und jetzt muss man extrem aufpassen, dass sie nicht abrutscht in den Schrott-Promi-Bereich, ja, weil sie also nicht kompetent ist da, weil sie die ganze Zeit natürlich jetzt Besseres zu tun hat, als Fernsehen zu gucken, und dann kommt da irgendwie so eine Anfrage und wir wissen genau, wie verlogen das immer formuliert ist.
Ja.
Da denkt man also, in der Anfrage denkt man toll, also das ja, scheint ja eine,
klingt wie Wetten, das
ist ja wohl ein Abenteuer, wenn die das da reinschreiben, ist das ja wohl vielleicht eine Reise zu mir selber, wenn ich bei Let's Dance mitmache, ja?
Ja.
Und deswegen muss man jetzt aufpassen, dass man nicht weder bei Skate Fever noch bei diesen ganzen Sachen mitmacht. Und noch eine Sache, ich habe gestern, das ist eigentlich auch schön, ich habe gestern waren die Arctic Monkeys ja bei uns, ne, und mhm, haben da gespielt. Und dann habe ich so, und ich kenne die ja eigentlich, als die noch jung waren und klein waren und so, ne? Und dann haben die da ihr Konzert gespielt und wir haben uns das angeschaut. Und dann habe ich den einen beobachtet von denen. Der ist, der saß ab und zu mal am Keyboard und hat aber auch mal irgendwie Gitarre oder Bass oder so gespielt. Und das war so einer, der hatte so ein ganz weit aufgeknüpftes Hemd und eine Lederjacke drüber und der hatte so eine, ja, so ein Mittelscheitel irgendwie und so die Haare so bis zum Kinn, würde ich jetzt ungefähr sagen. Ein schöner Mann.
Ja.
Schöner Mann, also wirklich ein feiner, schöner Mann. Und dann dachte ich so, boah, guck mal, und der ist jetzt hier mit den Arctic Monkeys und dann saufen die Bier und dann sind die so unterwegs. Aber die sind ja auch so alt wie ich eigentlich, ne? Vielleicht ein bisschen jünger oder so. Dachte ich aber, der sieht da so toll aus. Und dann hat der, wie machen die das in diesem Lifestyle und so? Es ist ja krass, ne? Manche Leute sind ja gesegnet. Und dann hat er da das Hemd da bis zum Bauchnabel auf und sieht toll aus. Und da habe ich wirklich so aktiv gedacht, dass der einfach in dieser Lebensphase ist, wo er machen kann, was er will, aber halt dieses so ein bisschen so eine Rockstar-Ausstrahlung hat.
Aha.
Dachte ich, ja, das gönne ich dem, ist bestimmt schön und ganz cool. Und heute Morgen fahre ich mit meinem Auto durch die Straßen und dann um 7:45 morgens flitzt mir dieser Typ joggend über die grüne Ampel.
Nein.
Ja, ach, vor was, mir. Echt? In so einem,
bist du auch sicher, dass der das war?
Ja, 100%.
Ja.
Ja. Die haben wahrscheinlich im Adlon geschlafen und ich bin da gerade lang gefahren und der ist da zurück zum Adlon, ja, gelaufen. Und dann dachte ich, so, ist es nämlich, ne? 8 Uhr morgens joggen gehen, ne? Und ja, das ist doch so lustig.
Von nichts kommt nichts.
Von,
ne,
nichts kommt, ja, nichts. Und dass man jedes Mal wieder darauf reinfällt. Man sieht also, ja, Menschen, die vor einer Kulisse stehen, und es ist ja auch schön, dass man auch in der Lage ist, auf so Inszenierungen reinzufallen. Und diese Inszenierung ist ein bisschen sophisticated Rockband, Kids, die früh irgendwie sehr berühmt wurden, aber trotzdem in Würde und in Coolness und trotzdem weiterhin schlau irgendwie älter geworden sind und so. Das ist ja ein bisschen die Ausstrahlung und trotzdem sehen die irgendwie noch gut aus und so. Man fällt auf diese Inszenierung rein, im besten Sinne, finde ich, dann hat das ja alles funktioniert. Ja,
dass man halt denkt, der wird, ja, bis 5 Uhr nachts noch 20 Bier trinken und 72 Zigaretten rauchen,
ja,
und sieht am nächsten Morgen trotzdem super gut aus.
Und dann,
ne,
steht er, ja, wieder da und sieht aus, ja, wie der junge Robert Redford und, ja, man denkt sich, wie schafft er das, ja? Und ja, jetzt habe ich gesehen, wie der das schafft.
Ja, nämlich indem hat er wahrscheinlich Markus Lanz geguckt und ist dann früh ins Bett, ne?
Genau, der ist wahrscheinlich genau wie ich gestern aus Versehen noch, nämlich rausgegangen aus dem Arctic Monkeys Konzert, was wir noch aufgezeichnet haben, bin rausgegangen und dann aus Versehen noch in Friedrich Merz hineingestolpert.
Du?
Der war gestern bei Maischberger zu Gast.
Habt ihr euch gegrüßt?
Der lief da so lang und der hat sich da wahrscheinlich vorbereitet auf knallharte Fragen zum Thema Sozialtourismus.
Läuft der dann so von rechts nach links und murmelt so
ist getigert
vor sich,
nee,
hin?
Der ist zum Klo
so
gelaufen.
Paar Powersprüche?
Nee, der ist zum Klo gelaufen, glaube ich. Es ist ja derselbe Flur, auf dem wir aufzeichnen. Das ist ja das Witzige, dass, ja, diese Kulturen daneben dann her existieren. Es ist eine Glastür trennt, ein Arctic Monkeys Konzert und
Friedrich Merz,
der dann da so erklären muss, warum die CDU jetzt
aber so stelle ich mir das
vergeigt
vor,
hat in Niedersachsen.
Wenn Klaas als Zirkusdirektor auf die Zirkusdirektorin Maischberger kurz im Gang trifft.
Ja, wir haben uns auch
dann,
kurz Hallo gesagt.
Dann sagst du,
ja,
und Sandra, was hast du so? Ja, ich habe den März, zeige ich heute den Leuten.
Ja.
Das ist, oh ja, geil, super, dass ihr den habt. Und Klaas, wen zeigst du heute den Leuten? Ja, wir haben die Arctic Monkeys, ich spiele gerade Musik.
Genau, na, so ist es so tatsächlich.
Später kommt, ja, noch ein Bär auf Schlittschuhen.
Aber genau so ist es wirklich. Und das muss man ja sagen. Schöne Grüße an dieser Stelle an Sandra Maischberger, die ich ja wirklich sehr, sehr gerne mag und äußerst sympathisch finde. Und wir kennen uns ja tatsächlich schon lange. Und genauso ist es, weil sie natürlich ein Fachgebiet hat und natürlich interessiert sie sich für ihre Gäste und für ihre Themen, weil das ist nun mal ihre Aufgabe und meine ist eine andere. Und trotzdem ist eine gewisse spaßige Häme, die wir dann, also die ich dann mit ihr austausche, wenn ich sage, ich habe heute Coldplay und du Karl Lauterbach. Naja, Warum nicht?
Aber ich muss noch unbedingt hinweisen auf dein Gespräch mit Andrea Petkovic, mit der Tennisspielerin. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht, das anzuschauen. Und sie hatte einen Tipp, der ist mir richtig heute Morgen noch lange im Kopf rumgegangen, wie man seinen Gegner oder seine Gegnerin, in dem Fall im Tennis, komplett aus dem System rütteln kann.
Ja.
Und zwar, indem man sagt, toller Aufschlag heute, du spielst super. Weil sie meinte, das hat mich richtig lang noch beschäftigt, dass in dem Moment, wo du das sagst, denkt der andere, also dein Gegner, deine Gegnerin darüber nach, Moment, ja stimmt, der Aufschlag läuft halt gut, aber wie mache ich den nochmal? Ich werfe den Ball so hoch und wann haue ich nochmal drauf? Und in diesem Moment ist der Gegner völlig aus seiner Mitte raus, weil sie sagte, fürs Tennis ist es wichtig, und das kann man ja übertragen auf, glaube ich, die meisten Sportarten, eigentlich nicht in einer Draufsicht zu sein, sondern in so einer Art Zone in seiner Mitte und einfach die Abläufe vom Körper machen zu lassen und intuitiv das zu spielen.
Ja, ja.
Und in dem Moment, wo du dir gewahr wirst, was mache ich da eigentlich? Schon ist der Arm 3 Zentimeter zu weit rechts, der Ball zu weit hoch und alles ist im Arsch.
Es ist aber auch eine tolle Form der Entwürdigung natürlich, dass man sagt, wer ist man denn?
Ohne
sein,
Spuren.
Seinen Gegner zu loben.
Ja. Das hinterlässt
also,
keine Spuren.
Man, das sind ja, also im Idealfall ist man vielleicht unterlegen, vielleicht ein bisschen überlegen, aber eigentlich, wenn Leute gegeneinander spielen im Profisport, dann sind die ungefähr auf derselben Höhe. So, ne?
Ja.
Und gerade bei einem harten Match, wo man dann sowas einsetzt, dann sagt man ja eigentlich schon, weiß man ja, die sind gleich stark. Zu wem macht man sich in dem Moment, wo man sagt, also, du hast ja einen tollen Aufschlag. Ne? Man erhebt sich natürlich über denjenigen, aber auf so eine ganz ekelhafte Art. Die, ja, wie du sagst, nicht nachweisbar.
Ja.
Nicht nachweisbare Attacke. Ja, das ist das Wegloben, oder wie nennt man das?
Ja, irgendwie so. Aber fand ich echt.
Nein, das heißt, dann weißt du, wie man das nennt? Kill it with kindness heißt
ja,
das.
Genau, ja, genau.
So heißt es.
Und da hast du dann ab dem Moment wie so ein Virus im System, ne?
Sehr gute Themenauswahl heute, Jakob.
Dankeschön. Meinst du, was ich hier so an Themen mit reinschleppe?
Warum fängst du jetzt an zu schwitzen?
Weil ich denke, was willst du damit sagen? Also war es schlecht? War es nicht gut? Hat es nicht gepasst?
Nee, ist mir aufgefallen, wie gut die war.
Soll ich lieber gehen?
Bin ich sonst schlecht? Naja, ich will noch RTL beschimpfen kurz. Darf ich das?
Also, ja, rein, so, spazieren.
Als raus. Sommerhaus ist ja rum.
Ah.
Der schlechtmöglichste Kandidat hat gewonnen, nämlich der Typ, der seine Frau halt irgendwie psychoterrorisiert hat. Ne?
Ja.
Und was macht RTL jetzt? In seiner unsäglichen Dummheit. Sie denken, Mensch, der ist ja crispy, der Typ. Den setzen wir jetzt noch ins Dschungelcamp.
Ist es so?
Ja. Ist es nicht richtig? Ist das nicht richtig?
Ja, pass auf, ich sag dir,
warum ist das nicht richtig?
Nein, es ist selbst unter dem Gedanken,
den
sie
haben. Formel André Mangold ist das.
Ja, aber es ist so super dumm, weil der Typ, der Bauer, ja, Entschuldigung, ich will ihn gar nicht beleidigen, aber
hast
man muss
schon
sagen, ich habe ihn schon beleidigt, ja, er hatte halt nichts zu bieten, außer dass er seine Frau terrorisiert hat und am Ende, um das Finalspiel zu gewinnen, noch auf ihren Rücken gestiegen ist. So. Und also wirklich ganz, ganz peinlich. Und was wird passieren? Der hat jetzt schon den Shitstorm seines Lebens gekriegt. Die mussten da Instagram kurz abschalten und alles. Also die üblichen,
so schlimm,
die üblichen Sachen, ja. Und der ist schlau genug, dass er das in irgendeiner Form, kommt es schon bei ihm an, dass er
sich da in den Nesseln gesetzt hat. Der hat sich jetzt praktisch therapiert damit.
Ja, der ist fertig, der kommt dann ins Dschungelcamp und will dann wirklich zeigen, dass er gar nicht so ein Arschloch ist. Und er gibt auch gar keinen Grund dafür, wenn seine Frau nicht mit dabei ist. Also was erwarten die von ihm? Die werden einfach einen sehr, sehr langweiligen Bauer da besetzt haben im Dschungelcamp. Und das ist Kandidat Nummer 1. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das sind so Reflexe, auf die dann gehen. Was erwarten die denn, dass er da wieder so austickt, wie wenn er halt einfach den Beziehungsstreit, also es ist ja nicht mal ein Beziehungsstreit, sondern sein Terror da in der Beziehung, den er da, dass er den dann nochmal auslebt, aber mit einem anderen Kandidat.
Aber man könnte schon auch sagen, er ist ja krankhaft ehrgeizig, also extrem ehrgeizig, und er sucht immer, und das, diesen Menschen sucht er eben dann in seiner Frau, irgendeinen Idioten, der dafür schuld ist, dass es nicht geklappt hat, weil er es ja nicht sein kann. Und das könnte er durchaus auch im Dschungel tun.
Meinst du, dass er da einen Idioten findet?
Im Dschungel, also ja.
Ich halte ihn halt nicht für so dumm, dass er da ein zweites Mal drauf reinfällt.
Ja, das stimmt.
Ja, jetzt sag ihm das doch nicht, dann setz ihm doch nicht das Männchen jetzt ins Ohr.
Dann können wir es jetzt schon versauen.
Ja,
ja, aber das ist, ja, okay.
Also das wird
fall da nicht drauf rein.
Also schlechte Nachricht, Dschungel wird scheiße nächstes Jahr.
Also ich will noch sagen, nächste Woche Dienstag habe ich auch einen Gast in der Sendung, und da glüht schon mein Postfach.
Das ist Wahnsinn,
hier.
Ja.
Ey, ich werde angeschrieben, ob ich da Tickets besorgen kann.
Für meine Show, aber traurigerweise natürlich mal wieder nicht wegen mir. Ne? Da müssen wir die Leute müssen wir die Leute da im Sack über dem Kopf auf der Warschauer Brücke und dann erst den Sack wieder abziehen, wenn sie bei Late Night Berlin im Publikum sitzen. Ja. Aber wenn der kommt, dann wollen wohl alle.
Ja.
Louis von One Direction.
Louis Tomlinson von One Direction wird da sein. Er ist einer der besten Freunde von Harry Styles.
Ja, naja. Und
wird bestimmt mal ein bisschen erzählen über die Freundschaft.
Ja, kann sein. Aber er ist ja auch selber, er ist ja, oder wie Ingo von Sehnsucht nach was Besseres sagen würde, er ist aber auch selber Star. Er zieht auch Leute.
Aber
er zieht Leute, er zieht Leute.
Aber jetzt hört auf, uns da zu schreiben. Wir können da nichts tun. Das Haus ist voll.
Wir können tatsächlich nichts tun, weil wir einfach da gibt es gewisse Tickets, die werden vergeben und danach darf man auch niemanden mehr reinlassen, weil das, der Raum nicht groß genug ist. Und deswegen geht's leider tatsächlich nicht. Aber der kommt nächste Woche Dienstag.
Darf ich kommen? Du darfst kommen, Schmidi.
Du darfst kommen. Du hast ja deinen Mitarbeiterausweis.
Ja. Und es gibt etwas. Klaas, du kannst es ja schwer sagen, aber ihr habt etwas gedreht, was wirklich bemerkenswert ist und was man eigentlich nicht sagen darf, außer wenn man das dann sieht. Und wir haben heute erst darüber gesprochen, dass wir dafür auf ProSieben haben wir sonst immer die Aufgabenstellung zu sagen, was im Trailer sein könnte. Ne? Also zu überlegen, was aus dem Einspieler kann man in den Trailer zeigen. Und hier ist es so, wenn wir das im Trailer zeigen, jetzt diese Woche, könnte es sein, dass die Polizei kommt.
Ja, genau.
Und dann könnte es sein, dass wir eine sogenannte Unterlassungserklärung bekommen.
Ja.
Deswegen haben wir uns heute dafür entschieden, diese Woche keinen Trailer mit einem konkreten Hinweis.
Es gibt keinen Trailer.
Wieder die Zeit des Jahres, wo man 100 Zettel in die Hand gedrückt kriegt, die man alle unterschreiben muss, für den Fall, dass alles schief geht.
Ja, 40 MitarbeiterInnen von Florida TV mussten etwas unterschreiben, was dann wiederum
Jakob.
Also zu den Anwälten musste.
Ja. Das ist ja auch gut, dass wir in so einem Staat leben, wo man nichts Verbotenes machen darf. Es sei denn, man lässt sich nicht erwischen. Und naja.
Ja, ich weiß nicht, ob es dann der richtige Schritt ist, es im Fernsehen zu zeigen, aber so wird es sein.
Ja.
Dienstag direkt neben Joko und Klaas gegen ProSieben, was ebenfalls wieder zurückkehrt.
Danach, oder?
Danach, ich meine danach.
Ja, du hast gesagt daneben.
Daneben?
Ja, was
auch daneben Dreisatz, in der Programmzeitung.
Nein, also das ist, also genau. Nach Joko und Klaas gegen ProSieben
auch
kommt
wieder
dann,
neu.
Genau, wird es, kriminell bei Late Night Berlin.
Ich habe gehört, dass ihr diese Staffel direkt gegen ganz echte ProSieben-MitarbeiterInnen angetreten seid.
Ja.
Also dass praktisch der Titel der Sendung jetzt mal ganz wörtlich genommen wurde.
Ja, genau. Genau so ist das. Genau so funktioniert das.
So. Der Dienstag ist verplant, ab 20.15 Uhr, aber im ProSieben heiß laufen lassen.
Sag mal, kannst du noch mal kurz deine Pakete da aufmachen? Wir haben wieder Werbegeschenke für deine Mutter.
Oh, dann würde ich aber schon gehen, weil das interessiert mich irgendwie nicht.
Nee, das ist nichts für die Öffentlichkeit.
Was ist das?
Ach, das ist... das interessiert mich auch nicht. Ihr könnt jetzt aufhören, meiner Mutter Pakete mit Merchandise zu schicken.
Das hat uns sehr
gefreut. Es wird ihr alles zukommen, aber es reicht.
Ja.
Ihr könnt mir mal wieder irgendwas Cooles schicken, aber nicht so ein Scheiß.
Was Cooles könnt ihr mir auch mal schicken.
Ja, weil ich habe lange nichts mehr. Ich habe früher immer Sachen bestellt im Podcast. Ich habe gesagt, das hätte ich gerne.
Weil dann hat Ansa gesagt, wir sollen das nicht mehr machen.
Ja, aber mittlerweile.
Das ist unredlich.
Genau, aber mittlerweile habe ich irgendwie alles. Und deswegen denke ich mir, zu einer richtig guten Überraschung gehört ja auch, dass ich das jetzt nicht was bestelle. Ne?
Ja,
also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Leute, also die von irgendwelchen Firmen, schick mir doch mal irgendwas Schönes, worüber ich mich freue. Wenn ich das richtig gut finde, dann werde ich das auch hier erwähnen. Wenn ich es schlecht finde, dann nicht.
Also so werde ich das auch mal, aber bitte nicht von so kleinen, süßen Firmchen, sondern richtig von Konzernen will ich was geschickt. Nur wenn ihr ein Konzern seid, weil ich glaube, nur dann würde ich mich auch drüber freuen.
Nichts, was man auch mit selbst gebastelt verwechseln könnte.
Genau, nicht so, ihr habt da so ein Ding und ihr macht so einen Kuchen, den man zum Zopf geflechtet hat und der ist ganz lecker. Nee, komm. Mhm. Von Konzernen gerne.
Ja.
Würde ich auch mitmachen.
Na, bleiben wir.
Alle
drei zusammen.
Na, siehst du. Also, haben wir es doch wieder geschafft, sympathisch zu bleiben.
Exakt.
Und nun wollen wir uns verabschieden.
Das kann natürlich auch sein, dass wenn wir jetzt so unsympathisch weitermachen, dass wir dann von der AI doch wirklich ersetzt werden, als sympathischere Version.
Ja, das kann sein. Jetzt muss ich aber los, sonst Jörg hat mir gerade schon eine Sprachnachricht geschickt. Ich hoffe, er sagt, er kommt auch zu spät, weil ich komme jetzt zu spät.
Athena gucken und 16:9 misstrauen.
Hä? Ist das ein Film? Achso, wir sollen 16.
Noch mal
gut, alles Liebe, alles Gute.
Danke, Ende.
Baywatch. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.